Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem neuen News direkt vom DGPPN-Kongress 2025 in Berlin im Rahmen der Roche Nervennahrung Podcast-Reihe. Mein Name ist Professor Tobias Huck und ich darf heute eine Sonderfolge mit meinen Kollegen Professor Lutz Fröhlich, Professor Timo Grillmer und Professor Oliver Peters ankündigen. Die drei werden Ihnen heute ein News-Update zu den relevantesten Themen des Kongresses geben.
Liebe Kollegen, wir sind ja jetzt zusammen auf dem DGPPN-Kongress 2025 und wir haben uns überlegt, was für uns die relevantesten Themen hier sind und bisher gewesen sind. Eines der Schwerpunktthemen waren natürlich neurodegenerative Erkrankungen, wie es auch in dem Titel vorgegeben war. Was sagst du denn, Oliver? Was war für dich jetzt das Wichtigste aus dem Bereich der Frühdiagnostik von neurodegenerativen Demenzen zum Beispiel?
Ja, also bei der Frühdiagnostik denke ich natürlich direkt an die blutbasierten Biomarker, aber bevor ich mit denen anfange, würde ich gerne grundsätzlich sagen, dass wir uns ja bei dieser DGPPN das erste Mal treffen nach der Zulassung von mehreren Antikörpern. Und ich glaube, das hat das Feld ja ungeheuer belebt und auch das Interesse für die Themen, für die wir uns ja schon seit Jahren einsetzen. Und ja, die Frühdiagnostik, da denkt man natürlich an die blutbasierten Biomarker und an die Frage, wer kann die eigentlich einsetzen? Was bringen die? Was haben die für Limitationen? Was haben die? Was bergen die für Chancen? Und da habe ich mitgenommen hier von dem DGPPN-Kongress, dass es vor allen Dingen in den USA ja schon zugelassene Biomarker gibt, die jetzt auch zu uns nach Europa kommen werden. Und wir werden, glaube ich, zunehmend den Nutzen der blutbasierten Biomarker kennenlernen. Wir haben erfahren, dass es insbesondere die Phosphotau-basierten Biomarker sind, die uns jetzt helfen können bei der Identifikation von Patienten, die für die neuen Therapien geeignet sind.
Diese blutbasierten Biomarker wecken natürlich immer sehr große Erwartungen, leicht zugänglich, jeder kann das machen. Die Aussagekraft und die Beschränkungen und die Expertise, die es da braucht, um die korrekt zu interpretieren, führt natürlich dann auch wieder zu dem Thema, was ist eigentlich die Rolle des Facharztes, des Psychiaters in diesen neuen Konstellationen? Was sagst du dazu, Timo?
Also ich bin auch begeistert, wie in unserem Feld jetzt das Thema Frühdiagnostik, früh hinschauen eine zunehmende Rolle spielt und gerade bei Hirnerkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit. Und ich glaube, das ist für uns alle Psychiater jetzt noch der große Moment des Umdenkens. Ja, man konnte ja eigentlich immer sagen, oder das hat man häufig gehört, ja, Alzheimer-Krankheit, man kann ja eh nicht viel tun, da ist es ja auch alles nicht dringend. Und das hat sich ja jetzt entscheidend verändert und sagen, wie erkennen wir Menschen mit einer Hirnerkrankung, wenn sie fast keine Symptome haben? Und da ist tatsächlich die Frage, welche klinischen Tests sind da hilfreich, wer macht was? Und mit der Frage eben, helfen uns da blutbasierte Biomarker? Also da bin ich zumindest sehr zuversichtlich, dass uns die helfen werden, zu entscheiden, welchen Patienten man dann zu so neuen Therapiezentren schickt. Weil das zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass das gar nicht so einfach sein wird, flächendeckend Infusionszentren zu etablieren. Es zeichnet sich ab, dass auch nicht jeder Psychiater sich schon in der Lage sieht. Erfreulicherweise gibt es ja viele Universitätskliniken, psychiatrische Universitätskliniken, die da vorbereitet sind und mit diesen Therapien gestartet haben. Und die werden aber natürlich wahrscheinlich schnell überrannt werden von Zuweisungen. Und da hoffe ich dann schon, dass der niedergelassene Facharzt, Neurologe oder halt auch insbesondere Psychiater, dann vielleicht mit dem richtigen, klugen, blutbasierten Biomarker zumindest entscheiden können wird, wen er auf den Weg bringt. Und Phosphotau 181 ist ja jetzt tatsächlich auch in Europa verfügbar mit einem sehr guten negativen Vorhersagewert. Das heißt, da kann man dann zumindest schon mal triagieren und sagen, das sind Patienten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für so eine neue Therapie gar nicht in Frage kommen.
Ihr habt beide sehr stark die Chancen betont, die in diesen neuen Möglichkeiten der blutbasierten Biomarker stecken. Da fällt mir fast die Rolle zu, da zu warnen oder die Risiken auch zu bedenken. Also ich finde, du hast zwar angedeutet, aber die Rolle des Facharztes, der Arztes, der Erfahrung hat mit diesen Erkrankungen und mit dem auch frühen Veränderungen, die bei den Patienten auch klinisch entdeckbar sind, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also das ist, ich sehe diese blutbasierten Biomarker nicht in den Händen von Hausärzten primär, sondern als eine neue Möglichkeit, wie Fachärzte mit der Diagnostik umgehen werden. Natürlich das Thema, neudeutsch gesagt, System Readiness, ein geordnetes Zusammenwirken zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen ist hier durch diese vielfältigen technischen Möglichkeiten natürlich umso wichtiger. Da muss ich ja doch auch noch manches einspielen, glaube ich. Und wir als Psychiater, Neurologen müssen sicher sowohl mit den Hausärzten kommunizieren, was wir von denen schon erwarten können, aber was wir auch nicht an die abgeben wollen. Und dann im Hintergrund steht natürlich immer dann die Diskussion um die neuen Therapien. Das ist ja ein weiteres großes Feld. Aber wenn man doch nochmal sozusagen bei der Diagnostik bleibt, natürlich ist es mit Biomarkern, mit blutbasierten oder Liquor-basierten oder Imaging-basierten Biomarkern alleine nicht getan. Es geht ja schon immer noch um die Rolle von Neuropsychologie auch in der Detektion. Was sagst du dazu? Hat sich da etwas geändert? Denken wir immer noch in breiter Neuropsychologie? Kann man das abkürzen? Was ist da die fachärztliche Kompetenz dort?
Ja, ich glaube, jetzt während der DGPPN haben wir genau das in verschiedensten Konstellationen diskutiert. Und was man ja doch schnell lernt, ist, dass diejenigen, die in der Versorgung tätig sind, sich natürlich einfache Tests wünschen, die schnell anwendbar sind. Und was ich von den niedergelassenen Kollegen gehört habe, ist doch, dass man eben nur in Zweifelsfällen etwas komplexere Testbatterien einsetzt. Wenn der klinische Eindruck sich deckt mit einem Screening-Verfahren wie dem MMSE oder dem MoCA, dann ist das eigentlich eine ausreichende Charakterisierung, die einen hinreichend sicher machen kann, dass man einen Patienten in den Indikationen, die zugelassen sind für die Behandlung mit einem Antikörper, nämlich einer leichten kognitiven Störung oder einem leichten demenziellen Syndrom, identifizieren kann. Also Screening-Tests in der Regel, spezialisierte Verfahren im Zweifelsfall.
Also das, du plädierst dafür, dass auf diese Weise auch die Last der komplexen diagnostischen Leistung sich reduziert, dass wir vielleicht eine höhere Bereitschaft haben, eine höhere Möglichkeit haben, mehr Patienten korrekt zu diagnostizieren. Also dieses Flaschenhalsproblem, wir haben nicht genügend neuropsychologische Diagnostik, wir haben nicht genügend Liquor-Diagnostik, um wirklich flächendeckend gute Früherkennung zu betreiben, ist da ein Stück leichter geworden, oder?
Ich glaube, wir müssen in jeder Hinsicht effizient mit unseren Ressourcen umgehen. Und ich denke, da ist ganz klar ein Punkt in der Versorgung, dass diese komplexen neuropsychologischen Testverfahren sehr, sehr viel Zeit kosten. Und deswegen, ja klar, das Plädoyer dafür, wir wissen ja sowieso, die Behandlung ist in den Händen des Spezialisten und der benötigt nicht für jeden Patienten ein komplexes neuropsychologisches Testverfahren, um hinreichend sicher zu sein, dass die Indikation stimmt. Wichtig ist ja auch noch der Therapieverlauf, wenn wir da gerade bei sind, denn wir wissen ja, dass die neuen Therapien nicht nur im Hinblick auf die Indikation bei Beginn wichtig sind zu überprüfen, und ich brauche ja neuropsychologische Testverfahren auch im Verlauf, denn wir wollen ja halbjährlich dann den Krankheitsverlauf monitoren, und auch da brauchen wir ja wieder Testverfahren, um zu untersuchen, ob die Patienten weiterhin innerhalb der Indikation sich befinden und weiter behandelt werden können.
Aber es ist ja innerhalb der neu formulierten Arzneimittelrichtlinie zur Frühtherapie mit Antikörpern nicht unbedingt spezifiziert, dass man das auf einen Test fußen muss, die klinische Indikationsüberprüfung. Aber es ist natürlich hilfreich, da Testverfahren mit einzubeziehen, nicht wahr? Timo, du hast natürlich auch viel mit Imaging-Verfahren gearbeitet und geforscht und so. Jetzt haben wir über diese ganzen Biomarker hauptsächlich unter dem Thema sogenannte flüssigkeitsbasierte Biomarker diskutiert. Amyloid PET ist ja eigentlich auch immer noch so ein Goldstandard. Was sagen wir denn dazu?
Ja, also es ist natürlich richtig, ja, das Amyloid PET ist weiterhin nicht kostenerstattet in unserem Land, aber es könnte natürlich sehr interessant werden zu überlegen, ob ein negatives Amyloid-PET genutzt werden könnte, um eine sehr kostenspielige Therapie auch wieder zu beenden. Insofern sehe ich da durchaus noch Potenzial, dass sich das in Zukunft, dass das vielleicht nochmal neu gedacht werden wird. Aber ich fand es noch spannend mit dem Wer macht was und System Readiness, was du ansprachst, und wollte nochmal auf die Hausärzte zurückkommen, dass es nicht, wahrscheinlich nicht genügen wird, wenn wir Fachärzte Frühdiagnostik betreiben, weil uns die Patienten einfach gar nicht vorgestellt werden in frühen Stadien. Und da hoffe ich sehr, dass wir auch Hausärzte gut mit ins Boot nehmen, dass sie die angesprochenen kognitiven Screening-Tests dort etablieren und zumindest eine erste Triage vornehmen und sagen, wer hat was, wer ist aber auch vielleicht schon zu krank, um überhaupt weitergeschickt zu werden, um Patienten zu identifizieren, bei denen überhaupt dann eine frühe Therapie noch Sinn machen würde. Und ich gebe dir absolut recht, ja, diese blutbasierten Biomarker, die müssen dringend wahrscheinlich in den Händen der Fachärzte bleiben, weil die ist zwar der negative Vorhersagewert, ist ja super, aber der positive Vorhersagewert, also was ist mit Menschen mit einem hohen Testwert in irgendeinem blutbasierten Biomarker, das ist ja noch deutlich weniger klar. Und ich mache mir ein bisschen Sorge. Ja, wir hatten das ja mal in der Vergangenheit, als MR-Volumetrie aufkam und dann radiologische Praxen das als Zusatzleistung angeboten haben. Und dann war bei mir das Telefon nicht mehr stillgestanden von lauter Menschen, die sagen, ich habe im Kernspin jetzt Alzheimer und sie müssen mir sofort helfen. Und da mache ich mir Sorgen, wenn solche blutbasierten Biomarker in der Primärversorgung eingesetzt werden, dass wir auch dann mit sehr vielen falsch positiven Testergebnissen umgehen müssen und halt sehr viel Sorge in die Bevölkerung bringen. Also da baue ich auch sehr auf die Fachärzte, insbesondere für Psychiatrie, dass sie zum einen das einordnen, dass sie auch mit den Patienten besprechen, was ein Testergebnis bedeuten kann und dass wir natürlich auch eng begleiten, diese Markteinführung solcher neuen blutbasierten Biomarker, dass das eben nicht, das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird am Ende.
Ja, genau. Die Kommunikation, die Aufklärung, Information der Patienten über die Chancen und Risiken dieser neuen diagnostischen Möglichkeiten ist sicher ein Thema, was auch unsere Expertise als Psychiater da gut gefragt sein wird, aber wo wir auch die Richtigen sind, glaube ich, da mit den Patienten so umzugehen.
Und ein weiterer Biomarker, der ja dann kommen wird, ist ja, also für die jetzt zugelassenen Anti-Amyloid-Verfahren ist ja in der EU quasi die ApoE-Genotypisierung notwendig. Und das hat ja auch viele Implikationen mit drin. Ja, gerade die Patienten, die ja den schlechtesten Verlauf haben, die Epsilon-4-Homozygoten, sind ja nicht, dürfen ja diese Therapie nicht erhalten, mit der entsprechenden Sorge, dass die Verträglichkeit ungünstig sein könnte. Aber umgekehrt gehen die natürlich mit einem Ergebnis nach Hause, dass sie an ihre Nachkommen ein Risikogen für eine Alzheimer-Krankheit weitergeben. Also dass man auch dort, glaube ich, sehr gut berät im fachärztlichen Setting, sagen, was kommt auf sie zu, wenn sie entsprechende Voruntersuchungen für so eine Therapie machen und was können mögliche Ergebnisse sein und mögliche Konsequenzen und gar nicht mal erst die Verträglichkeitsprobleme der Therapie, sondern was kann schon vorher alles an Implikationen aufkommen.
Ja, diese ApoE-Genotypisierung, das ist ein wichtiges Thema und auch ein Problemfeld in gewisser Weise. Mir fallen dazu primär erstmal zwei Vorbemerkungen ein. Das eine ist, es ist ja kein diagnostisches Verfahren, nicht wahr? Die Trennschärfe für die Zuordnung zwischen krank im Sinne von Alzheimer krank und gesund ist ja unbedeutend eigentlich, ja. Es geht um die Risikostratifizierung für nachfolgende Therapiemöglichkeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du hast es auch erwähnt, dass das Problem für die Patienten, die homozygot sind für dieses Risikogen Epsilon-4 des Apolipoprotein-E-Gens, die sind natürlich doppelt ungünstig getroffen in gewisser Weise. Ja, die sind von den derzeitig verfügbaren Amyloid-Antikörpern ausgeschlossen. Die dürfen die nicht erhalten wegen des erhöhten Risikos. Und sie haben einen zumindest mal vorverlagerten früheren Verlauf. Was machen wir denn mit denen, was machen wir den Patienten generell mit den Patienten, die für diese neuen Therapien nicht in Frage kommen? Das sind ja doch viele. Also es sind die Kontraindikationen sind ja groß. Was machen wir mit denen, die nicht dafür in Frage kommen?
Das ist richtig. Ja. Also unter allen Patienten mit einer frühen Alzheimer-Krankheit gehen wir ja davon aus, dass weniger als 10% dann tatsächlich keine Kontraindikationen gegen diese Therapie haben werden. Und bis wir 10% behandeln, wird auch noch viel Zeit vergehen, bis wir uns alle so eingerichtet haben und entsprechende Behandlungskapazitäten überhaupt aufgebaut haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch viele Patienten haben, die eben nicht morgen Lecanemab oder Donanemab behandelt werden. Und ich denke auch da wieder an die Hausärzte und an das Stichwort beeinflussbare Risikofaktoren, Demenzprävention. Das ist ja ein Bereich, der zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt. Und da sehe ich natürlich auch Hausärzte in ihrem eigenen Kompetenzfeld. Ja, wenn es um die Optimierung kardiovaskulärer Risikofaktoren geht, wenn es um Vorbildfunktion geht und Patienten anleiten zu Verhaltensmodifikationen. Das ist etwas, das ist Kernkompetenz von Hausärzten und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass darüber auch Hausärzte sagen werden, ja, das macht durchaus Sinn, dass ich mich hier beteilige. Das ist, glaube ich, dann nämlich nicht die Aufgabe nur von Psychiatern oder Neurologen. Und da ist ja ein Riesenpotenzial drin, was wir, glaube ich, auch in Zukunft heben müssen. Und so schön es ist, dass wir pharmakologische Therapieoptionen haben, wahrscheinlich müssen wir auch dringend über die nicht pharmakologischen Therapien weiter nachdenken und überlegen, wie wir die in der Masse der Patienten anbieten können.
Jetzt sind wir auch alle im universitären Feld tätig und machen auch klinische Forschung. Natürlich sind diese Patienten, die jetzt für die derzeitigen Amyloid-Antikörper nicht in Frage kommen, auch eine kann man denen ja auch die Möglichkeiten an klinischen Studien für weitergehende Therapieverfahren teilzunehmen raten. Siehst du das als ein Spektrum des medizinischen Tuns oder ist das klar abgetrennt von medizinischer Versorgung und eigentlich nur was für universitäre Institutionen?
Also ich glaube, es ist schon ein Stück weit getrennt. Ne? Nicht jeder Patient, der nicht geeignet ist für eine Therapie in der Regelversorgung, wird gleichwohl die Teilnahme an einer klinischen Studie erwägen, weil das einfach auch seine eigenen Herausforderungen birgt. Man braucht eine Begleitperson und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt viel über den Ausschluss der ApoE4-Homozygoten gesprochen. Ich denke, das ist im Moment so. Das sagen die Zulassungsbeschränkungen. Aber wir dürfen ja durchaus auch im Sinne der Patienten darauf hoffen, dass sich das perspektivisch ändern kann. Denn wir müssen ja sagen, dass die Europäische Union eine der wenigen Regionen weltweit ist, die diese Patienten ausgrenzen. Also ich denke, da kann sich in der Zukunft, auch wenn mehr Sicherheitsdaten vorliegen, noch einiges tun.
Ja, also ja. Darf ich da vielleicht direkt ergänzen? Also ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt sehr viel aus unserer fachärztlichen Sicht schon an kritischen Punkten angesprochen. Aber natürlich ist die Euphorie jetzt hier auf der Konferenz schon zu spüren, dass wir überhaupt jetzt mal krankheitsverlaufsmodifizierende Behandlungen verfügbar haben. Und das ist ja eine Revolution. Und ich denke da auch an frühere Gespräche in diesem Rahmen unter uns zurück, wo wir das ja diskutiert haben, dass das hoffentlich bald die Zukunft sein wird. Und jetzt ist es die Gegenwart geworden. Das ist ja schon mal großartig. Und natürlich ist das nur der Anfang einer Reise. Ja, das sind noch nicht die perfekten Behandlungen. Und es ist ja völlig berechtigt, dass die Zulassungsbehörde da sehr kritisch auch auf Verträglichkeitsaspekte geschaut hat. Und Hirnschwellungen sind natürlich etwas, was man ernst nehmen muss und wo wir was wir zwar gut managen können mit Kernspintomographie, aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir Interventionen hätten, Antikörper, wo die Wahrscheinlichkeit solcher Hirnschwellungen vielleicht deutlich geringer ist. Und auch das haben wir hier auf der Konferenz ja gesehen. Da gibt es ja durchaus auch einen Antikörper in der Entwicklung, Trontinemab, der ja bei noch sehr limitierten vorläufigen Daten, die man gesehen hat, aber zumindest diese Hoffnung impliziert, dass der ja vielleicht von dieser Verträglichkeitsseite deutlich besser sein kann. Und dann muss sich vielleicht in Zukunft eine Aufsichtsbehörde auch keine Gedanken machen, welche Hochrisikopopulation ausgeschlossen ist, sondern dann wäre es vielleicht eine Behandlung wieder für alle Patienten mit einer frühen Alzheimer-Demenz.
Ja, aber jetzt wollen wir doch nochmal in die Vollen gehen sozusagen. Was ist denn jetzt nun genau von diesen neu zugelassenen Substanzen eigentlich zu erwarten? Jetzt haben wir schon ein bisschen was über Risiken gehört. Das ist ja auch der allgemeine Ansatz, der fast ein bisschen dieses Feld dominiert hat, immer mehr über die Risiken der neuen Therapien zu reden, aber die Effekte, die Wirksamkeit ist ja doch auch ein wichtiger Punkt, den mal differenziert und klar für sich zu reflektieren. Wie siehst du die Situation?
Ja, genau, der Punkt ist auch hier auf dem Kongress, während der DGPPN, glaube ich, in vielen Symposien und Veranstaltungen diskutiert worden. Wie sollte man gegenüber den Patienten kommunizieren, was sie von der Therapie erwarten können? Und was immer wieder betont wurde, ist, dass die neuen Therapien eben die Alzheimer-Erkrankung nicht heilen können, sondern dass es letzten Endes um eine Verzögerung der Krankheitsprogression geht. Das ist die eine Botschaft. Und die andere Botschaft ist, neben der frühzeitigen Diagnose, die dann auch dafür den Boden bereitet, ist es eben sehr, sehr wichtig, in frühen Krankheitsstadien zu behandeln und dass das Potenzial der Behandlung umso größer zu sein scheint, je früher man mit der Behandlung beginnt. Und das ist unisono, glaube ich, sehr vielversprechend, und ich schlage ein Stück weit den Bogen zum Anfang. Ich finde das wirklich sehr, sehr motivierend, dass wir jetzt eine unglaubliche Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen haben, die hier auf der DGPPN sich interessieren für diese Themen. Timo hat es angesprochen, in den letzten Jahren waren wir doch unter den wenigen, die die Therapien als Potenzial für die Zukunft gesehen haben. Inzwischen interessieren sich immer mehr Niedergelassene, immer mehr Kolleginnen und Kollegen für die neuen Therapien, und wir dürfen darauf hoffen, dass sie sie nicht nur empfehlen und verschreiben, sondern vielleicht auch selber einsetzen werden.
Das Thema ist ja immer ein Drittel Verlangsamung des klinischen Verlaufs als Therapieziel, was man jetzt so überblicken kann. Ein Drittel ist immer bezogen auf das, was man jetzt schon weiß, aber es lässt sich natürlich projektieren, auch in die Zukunft hinein. Erste Langzeitdaten deuten an, dass sich dieses Drittel, was dann ja quantitativ mehr Zeit ist, wenn die Beobachtungszeit länger ist, auch über lange Jahre, über bis zu 3-4 Jahre erhalten bleiben wird. Also das ist, wir sind uns alle einig auf der Expertenebene, dass das klinisch von Relevanz ist, dass das dem Patienten wirklich Nutzen gibt über die Zeit, weil Autonomie über längere Zeit gewahrt bleibt. Also dieses auch den Patienten zu kommunizieren, ist sicher auch ein Punkt. Und jetzt will ich auch nochmal pro domo für das deutsche Netzwerk Gedächtnisambulanzen etwas sagen. Wir haben ja auch zusammen miteinander, wir drei auch, Musterexemplare für Patienteninformation und Aufklärung entwickelt. Wegen der Komplexität der Behandlung empfiehlt es sich ja schon, nicht wahr, die Patienten nicht nur mündlich über eine Therapie aufzuklären, sondern das auch durch schriftliche Dokumentation zu untermauern und auch schriftlich zu dokumentieren. Das bietet das deutsche Netzwerk an. Auf dem Website kann man sich da diese Musterexemplare für Patientenaufklärung und Information downloaden. Ja, soweit jetzt sozusagen zu dem Therapeutischen. Jetzt haben wir ja zum Glück zwei Antikörper verfügbar im Moment. Ja, die folgen ja, wenn man so will, auch ein bisschen unterschiedlichen Philosophien, wenn man das mehr geisteswissenschaftlich ausdrücken will. Es ist die Pathophysiologie, wie man die da akzentuiert angeht, ist unterschiedlich. Wie siehst du diese Situation, dass wir zwei Antikörper zur Verfügung haben?
Also, wir sind in einer Marktwirtschaft, und allein deshalb ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil Konkurrenz das Geschäft belebt. Denn es geht jetzt natürlich darum, wie kriegt man die Sachen eher in die Klinik, wie setzt man das um. Am Ende kostet Medizin auch Geld, und deshalb ist das sicherlich auch für uns die wir Medizin anwenden wollen, hilfreich, wenn es da Mitbewerber gibt, die sich dann auch gegenseitig motivieren quasi und das versuchen, dass es am Ende auch ein Kosten, also dass die Kosten nicht explodieren im Gesundheitssystem, dass das mit Bedacht eingesetzt wird, dass die Preise quasi so sind, dass alle damit klarkommen können, sowohl die Kostenerstatter als natürlich auch die Produzenten, weil das darum muss es ja am Ende gehen, natürlich, dass diese Therapie auch in Deutschland erstattbar wird, denn da haben ja andere Länder durchaus auf dieser Welt gesehen, in der zwar eine Zulassung erteilt wurde, aber die Gesundheitssysteme gesagt haben, wir wollen das und werden das nicht stemmen, was die Kosten angeht. Und das wäre ja furchtbar, dass wir jetzt wirksame Alzheimer-Therapien haben und am Ende werden sie nicht bezahlt. Also daher bin ich darüber sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, was man zum Stand jetzt sagen kann, diese beiden Antikörper wirken ja sehr, sehr vergleichbar in der Wirkung. Also was du mit dem Drittel da gesagt hast, das kann man, glaube ich, ja für beide Antikörper behaupten. Beide Antikörper haben Langzeitdaten vorgelegt, in denen sich zeigt, dass dieser Effekt wohl auch wirklich erhalten bleibt. Für beide Antikörper gilt, je früher man sie einsetzt, desto besser. Also das ist sicherlich gut, ja, dass man auch sagen kann, es ist jetzt nicht so, dass das der eine Antikörper überhaupt nichts könnte oder so irgendwas. Das ist sicher nicht so. Und natürlich werden wir in der Zukunft versuchen, rauszufinden, für welchen Patienten ist denn jetzt welches Therapieregime das Ideale. Und da sind wir natürlich wieder gefordert als Psychiater, vielleicht auch mit der Hilfe des ein oder anderen Neurologen, dass wir die Patienten natürlich gut und systematisch charakterisieren. Und du hattest ja das Deutsche Netzwerk Gedächtnisambulanzen angesprochen, ja, dass man, da gibt es ja durchaus eben jetzt auch die Möglichkeit, Patienten in ein Register einzupflegen. Und ich glaube, das wird uns in der Zukunft dann auch weiterhelfen, natürlich zu entscheiden, welchen Patienten kriegt welchen Behandlungspfad.
Ja, das ist ja schon fast das Schlusswort, weil Ausblick in die Zukunft, da sind ja viele Fragen weiterhin offen. Langzeittherapie, Registerdaten, Interpretation von differenziellen Wirkungen über die Zeit. Da bleibt für das nächste Jahr genug zu besprechen und hoffentlich haben wir da auch weitergehende Ergebnisse dann zur Verfügung. Ja, ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung von dem, was wir jetzt hier als das Wichtigste aus diesem Kongress erlebt haben. Und wir können nur alle Kollegen, die auch in der Versorgungspraxis der Psychiatrie und nicht nur aus der Neurologie kommen, arbeiten, stimulieren, sich diesem Feld der frühen Behandlung der Alzheimer-Erkrankung zuzuwenden.
Unbedingt, ja. Also sozusagen auch unsere Krankheiten haben einen biologischen Hintergrund und es wäre jetzt furchtbar aus meiner Sicht, wenn der Psychiater sich zurücklehnt und sagt, ab jetzt übernimmt die Neurologie.
Das war das Kongress-Update vom DGPPN live aus Berlin. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen schnellen Überblick über die relevantesten Themen geben. Die Neuronews sowie alle unsere Folgen von Nervennahrung sind jederzeit auf den bekannten Plattformen wie Apple Podcast, Spotify und Google zu finden. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.